Ja, ich möchte heute über etwas predigen, was, wo man meint, zu Beginn eigentlich, wenn man sich jetzt nicht so intensiv damit auseinandersetzt, dass man sagt, naja, ist ja eigentlich eine einfache Angelegenheit. Es geht um Glaube. Glaube, darüber hören wir ja oft, wir sprechen auch oft über Glaube. Aber ich möchte heute eine Frage so in den Raum stellen, was ist Glaube? Und jeder von uns gibt da vielleicht eine andere Antwort. Es wird ja auch oft gepredigt und gesagt, ja, wenn du glaubst, bist du errettet. Du musst nur glauben, so wie du bist, kannst du zu Christus kommen. Das ist richtig. Aber es ist auch nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit, und das ist ja, finden wir in der Bibel, sagt uns noch viel mehr darüber aus, was eigentlich Glaube ist. Natürlich kann ich so, wie ich bin, zu Christus kommen. Aber ich muss nicht so bleiben, wie ich bin, weil Christus möchte mich ja verändern in meinem Leben. Und im Glauben möchte ich ja auch wachsen. Das heißt, irgendwann treffe ich eine Entscheidung für Jesus Christus, ich glaube an ihn und möchte dann ein Leben mit ihm führen. Aber dann bleibe ich ja nicht da stehen, wo ich stehe jetzt, sondern ich wachse ja. Wir sind erstmal kleine Kinder, wir werden getauft, wir sind geistliche Babys und dann wachsen wir. Wir machen Fehler, wir fallen, wir stehen immer wieder auf und wir schauen immer wieder auf Jesus Christus. Aber Glaube, was Glaube wirklich im biblischen Sinne bedeutet, und wir haben viele Beispiele in der Bibel, die uns davon berichten. Abraham hatte ich vorhin erwähnt, der auch als Glaubensvater benannt wird, ist besonders deswegen wichtig, weil so wie ich als Mensch meinen Glauben verstehe oder das Verständnis, was ich als Christ oder Adventist von Glaube habe, so werde ich ja meinen Glaube auch leben. Deswegen ist es von größter Bedeutung und Wichtigkeit, dass wir den Glauben in richtiger Weise, in richtiger Art und Weise verstehen, was die Bibel unter Glaube versteht. Und wenn ich dann diesen Glauben, wie die Bibel mir es vermittelt, ihn richtig verstehe und auch richtig lebe, dann bin ich auch auf dem richtigen Weg. Unterm Strich geht es ja letztendlich darum, errettet zu sein, erlöst zu sein. Oder anders gefragt, warum glaubst du? Wenn man die Frage stellt, warum glaubst du, könnten wir verschiedene Antworten bekommen. Der eine wird dann vielleicht sagen, ja, ich möchte nicht verdammt werden, ich möchte nicht verloren gehen, deswegen glaube ich. Eine andere Antwort könnte sein, ja, ich glaube, weil ich möchte einmal im Himmel sein, bei Jesus Christus. Oder eine dritte Antwort könnte sein, ich glaube, weil ich Jesus Christus liebe. Oberflächlich betrachtet können wir mal einen Vers lesen in der Bibel, der uns etwas über Glaube sagt. In Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 31. Apostelgeschichte 16, Vers 31. Sie sagten, das sind die Jünger, glaube an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du und dein Haus gerettet werden. Nach diesem Vers genügt es einfach nur, an Jesus Christus zu glauben, dann werde ich und mein Haus, werden wir gerettet werden. Aber wie wir alle wissen, müssen wir die Bibel im ganzen Verständnis sehen. Auch in diesem Text, wir können also jetzt nicht nur einen Text herausnehmen und sagen, ja siehst du, Glaube ist doch eigentlich eine ganz einfache Sache, oberflächlich betrachtet. Wenn ich an Jesus Christus glaube, dann werde ich errettet und mein Haus wird dann auch gerettet werden. Aber hier zeigt sich schon, wenn wir in Vers 31 das gelesen haben, dass ab Vers 23, überschrieben in der Lutherbibel, Bekehrung des Kerkermeisters. Im Vorfeld geschieht ja da etwas mit dem Kerkermeister. Es ist ja etwas mit ihm geschehen in diesem Gefängnis. Und aufgrund dessen, was da alles so geschehen ist, geben die Jünger die Aussage und dann sagen sie in Vers 31, glaube an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du und dein Haus gerettet werden. Soweit so gut. Es geht um unsere Errettung. Es geht darum, gerechtfertigt zu sein. Es geht darum, mit Gott im Reinen zu sein. Mit Gott im Reinen zu sein, möchte ich euch kurz erzählen. Ich war letztes Jahr im Sommer in Rumänien und dort hat ein Prediger erzählt von einem jungen Mann, der in Italien durch einen Flyer zu Jesus Christus gefunden hat. Er war selbstständig und hat dann Bibelstunden genommen, hat sich taufen lassen. Und Bekannte und Freunde haben ihm gesagt, ja, was willst du denn da in dieser Sekte, was willst du denn mit Gott? Und davon wirst du noch die Konsequenzen tragen und so weiter. Wie das nun mal so ist, wenn ein Mensch sich für Jesus Christus entscheidet, dann kommen die Anfechtungen, Familie und wo gehst du denn immer hin und so weiter. Einige von uns kennen das vielleicht. Er hat also eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Und dann auf einmal wurde er plötzlich krank, schwer krank. Er bekam Krebs. Und der Prediger hat dann erzählt, wie er ihn besucht hat, im Krankenhaus, im Krankenbett. Sterbenskrank, er hatte nicht mehr lange zu leben. Und dann stellt man sich die Frage, da ist ein Mensch, findet zu Jesus Christus, er trifft eine Entscheidung für Jesus Christus und dann wird er auf einmal sterbenskrank. Warum? Warum geschieht das? Viele Fragen. Er hat ihn besucht und es ging immer schlechter mit ihm und dann hat er gesagt, ja, er möchte nicht in Italien sterben, er möchte zurück in seine Heimat nach Rumänien. Und dann haben die Gemeindegeschwister in Italien oder in Rumänien, ich weiß jetzt nicht genau wo, haben für ihn gespendet, Gelder gespendet, damit eine Chemotherapie gemacht werden konnte. Und hat der junge Mann zu dem Prediger gesagt, das hat er erzählt, dass der junge Mann gesagt hat, dass er den Zehnten von den Spendengeldern zahlen möchte, die man für ihn gespendet hat für die Chemotherapie, weil er möchte mit Gott im Reinen sein. Das hat mich sehr berührt. Das war ja auch so ein bisschen das Thema. Das heißt ein bisschen, wir haben viel darüber gesprochen in der Lektion. Zehnten geben. Da sagt er, Zehnten, also für Gelder, die dafür bestimmt waren, damit man eine Chemotherapie machen kann, wollte er trotzdem von diesem Geld den Zehnten zahlen, weil er möchte mit Gott im Reinen sein. Das ist etwas, worum es auch im Glaubensleben geht. Glaube ist nämlich eine einmalige Entscheidung, die man einmal trifft, eine oberflächliche Entscheidung und dann einfach so sein Leben weiterleben, sondern Glaube bedeutet wirklich ein Leben mit Jesus Christus zu leben und sich von ihm weiterhin auch führen zu lassen, mit ihm im Glauben zu wachsen. Es gibt die von Gott verordneten Mittel zur Errettung. Also Gott hat uns Menschen einen Weg geebnet. Wenn wir den beschreiten, wenn wir diesen Weg gehen, dann können wir errettet werden. Keinen anderen Weg. Das ist auch ganz wichtig in diesem Zusammenhang, dass wir das verstehen, wenn wir über Glaube sprechen. Und das ist ja in der Gesellschaft, in der wir leben, auch unter den ganzen Christen, gibt es ja viele Gemeinschaften und jeder versteht ja auch etwas anderes darunter. Jeder interpretiert die Bibel ja auch anders. Und wir müssen davon wegkommen, dass der Mensch halt meint, ja, so wie ich jetzt meine, so wie ich jetzt glaube, und wir hören ja oft, ja, ich glaube ja auch an einen Gott, dass wir nicht nach unserer eigenen Fasson errettet werden, so wie wir meinen, sondern nur so können wir errettet werden, wie Gott es vorgesehen hat. Gott in seinem Wort, in der Bibel, hat einen Weg geebnet, wo wir wieder zurück können, dass wir es damals Adam und Eva verloren haben. Nur diesen einen Weg können wir gehen. Jesus Christus selber sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es ist nur durch Jesus Christus kommen wir zum Vater und nur durch dem, was uns in der Bibel offenbart wurde und nicht, wie man meint, durch irgendwelche Praktiken und anderen Dinge. Nur die von Gott geebneten Weg, die Mittel zur Errettung. Diese gilt es zu verstehen, ein rechtes Verständnis zu haben von dem Glauben, diesen Weg zu verstehen und wenn wir ihn verstanden haben, auch treu zu sein und diesen Weg dann weiterzugehen und zu befolgen. Das zu tun, was Gott uns sagt. Was gehört zum rettenden Glauben? Allein diese Aussage, rettender Glaube, ist ja eigentlich schon ein bisschen komisch. Dann würde man ja sagen, ja wieso? Wenn ich doch glaube, ist doch eigentlich alles in Ordnung. Wir haben ja gerade Apostelgeschichte gelesen, 16 Vers 31. Wenn ich glaube, werde ich und mein ganzes Haus errettet werden. Wieso stellst du so die Frage, rettender Glaube? Dann möchte ich euch mal fragen, kann man an Jesus Christus glauben und trotzdem verloren gehen? Ich sehe jemand nicken. Kann man an Jesus Christus glauben und trotzdem verloren sein? Ja. Also genügt es nicht nur einfach zu glauben, sondern Glaube beinhaltet viel mehr. Also ist die Frage berechtigt, was gehört zum rettenden Glauben? Weil das müssen wir wissen. Ich muss wissen, was gehört zum rettenden Glauben, damit ich ja errettet bin. Sonst, wenn ich falsch glaube, dann kann ich ja verloren gehen. Beginnen wir einmal so. Schlag mit mir mal gemeinsam auf 1. Korinther Kapitel 15. Hier haben wir keine direkte Antwort, aber wir sollten mal so beginnen, weil es ist sehr wichtig. 1. Korinther Kapitel 15, die Verse 1 bis 2. 1. Korinther Kapitel 15, die Verse 1 bis 2. Ich mache euch aber, Brüder, das Evangelium bekannt, das ich euch verkündigt habe, dass ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht. Durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündet habe. Und jetzt der letzte Satz. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Hier wird ganz deutlich gesagt, wir können vergeblich, das muss man sich mal vorstellen, ein Mensch kann vergeblich umsonst zum Glauben gekommen sein. Gehen wir nochmal durch. Ich, Paulus, hier schreibt Paulus, mache euch, Brüder, das Evangelium bekannt. Hier spricht er also nicht nur von einem Vers, wie wir ihn jetzt gelesen haben in Apostelgeschichte. Man kann ja den Fehler machen, und das machen viele, sich immer nur einen Vers oder den anderen Vers rauspicken. Deswegen ist immer wichtig, dass wir die ganze Bibel betrachten. Die ganze Bibel in ihrer Botschaft. Und hier sagt er ja, ich mache euch das Evangelium bekannt. Das Evangelium. Nicht ein Vers, nicht ein Kapitel, nicht ein Buch. Die ganze Bibel, das Evangelium, macht uns Paulus bekannt. Er hat viele Briefe geschrieben. Und er meint auch die ganze Schrift damit. Das Evangelium mache ich euch bekannt, dass ich euch verkündigt habe. Hier geht es also um die Verkündigung der ganzen Heiligen Schrift, der ganzen Bibel, des Evangeliums. Das ihr auch angenommen habt. Hier spricht er zu Glaubensbrüdern. Ihr habt das angenommen. Wenn wir also die ganze Bibel annehmen, dann nehmen wir auch Jesus Christus an, weil Jesus Christus ist ja das Wort. Ihn annehmen. In dem ihr auch steht, also verwurzelt sein in dem Wort. Durch das Wort werden wir gerettet, durch Jesus Christus werden wir gerettet. Wenn ihr an dem Wort festhaltet, wenn wir an Jesus Christus festhalten, an dem ganzen Wort. Das alles ist sehr wichtig. Dass ich euch verkündigt habe. Und wenn wir uns das nicht zu Herzen nehmen, dann kann es sein, dass wir vergeblich zum Glauben gekommen sind. Also es ist wichtig, die ganze Schrift in all dem in rechter Weise zu verstehen, damit wir unseren Glauben richtig leben und errettet sind. In 2. Korinther, ein paar Seiten weiter, schreibt Paulus in Kapitel 13, Vers 5, 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 5, in diesem Zusammenhang auch einen wichtigen Vers, ein Aufruf an uns, überprüft euch, ob ihr im Glauben seid. Hier wird es ein bisschen konkreter, hier kann sich jeder Mensch, jeder Christ, prüfen, ob er im Glauben ist. Und hier sagt er, überprüft euch, ob ihr im Glauben seid. Prüft euch selbst. Also prüft du dich selber. Ich muss mich selber prüfen, du musst dich selber prüfen, ob du im Glauben bist. Prüft euch selbst. Oder erkennt ihr an euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Dann hättet ihr euch nicht bewährt. Wieder der letzte Satz. Vergeblich zum Glauben gekommen, im 1. Korinther haben wir gerade gelesen, und hier sagt er im letzten Satz, dann hättet ihr euch nicht bewährt. Wir können also zum Glauben kommen, und wenn wir uns nicht prüfen und gucken, ob wir in Christus sind, und das ist auch interessant, hier heißt es nicht, dass wir uns prüfen sollen im Glauben, ob wir an Jesus Christus glauben, sondern wir sollen uns prüfen, ob wir im Glauben sind, ob wir in, das ist das entscheidende Wort, in Christus sind. Ein jeder von uns soll sich prüfen, ob Christus in ihnen ist. Ich in Christus und Christus in mir. Darum geht das. Das ist der Schlüssel. Dann hättet ihr euch nicht bewährt. Also nicht ein einmaliger Akt. Ich sage einmal Ja zu dem. Ich glaube an das, was hier geschrieben steht. Und gehe in die Gemeinde und lebe dann so mein Leben weiter. Sondern wir sollen uns tagtäglich immer wieder aufs Neue für Christus entscheiden und uns prüfen. Wie sieht mein Glaubensleben aus? In der Woche, auf der Arbeit, im Alltag, ich in meiner Familie. Das sollten wir beständig tun. Satan will die Menschen im Glauben lassen, sie hätten rettenden Glauben. Das wäre fatal zu sagen. Wir dürfen eine Heilsgewissheit haben, aber es hat gewisse Voraussetzungen. Wir dürfen uns unseres Heils gewiss sein, wir dürfen uns ganz sicher sein. Das ist das Schöne an dieser, ich will nicht sagen Religion, an diesem Glauben, an Jesus Christus, an die Botschaft der Bibel. Das ist das Wunderbare, dass wir eine Heilsgewissheit haben. Nicht wie ein Moslem, wo es heißt, Inshallah, so wie Gott will. Ein Moslem hat ein Leben lang nie eine Heilsgewissheit. Er wird nie wissen, ob er errettet ist. Wisst ihr, mit wie vielen Ängsten ein Moslem zu leben hat? Es sind aufrichtige, ich sag mal vielleicht gute, gläubige Menschen, die all diese Pflichten erfüllen, Ramadan und diese 5 Glaubenssäulen, die man in Islam hat, die noch pilgern und dies und jenes tun. Aber sie haben bis am Tag ihres Todes, haben die nie eine Gewissheit, dass sie errettet sind. Sie leben mit einer Angst. Und viele Moslems, die zum Christentum konvertiert sind, haben diese Botschaft angenommen, weil sie von Christus erfahren haben, weil sie wissen, dass dieser Christus für sie am Kreuz gestorben ist. Und dass sie die Gewissheit haben werden, dass wenn er wiederkommt, dass er mit ihnen ins Reich entrückt wird. Dass er für sie eine Wohnung bereitet hat. Dass er dann auch da ist, wo er möchte, dass sie sind. Gott hat einen Weg geebnet. Und es gilt, diesen Weg zu gehen. Aber wir müssen ein richtiges Verständnis haben, was es bedeutet, zu glauben. Und wir werden jetzt mal weitergehen, um zu erkennen, was eigentlich zum rettenden Glauben dazugehört. Und wenn wir das dann erkannt haben und danach unser Leben auch ausrichten, dann können wir auch unseres Heils gewiss sein. Ich möchte 3 Verse im Neuen Testament mit euch lesen, die uns zeigen, und die Frage ist immer noch, was gehört zum rettenden Glauben? 3 Verse. In Lukas Evangelium, Kapitel 13, Vers 3. Die Frage ist, was gehört zum rettenden Glauben? Und dann schlagen wir einmal auf, Lukas Evangelium, Kapitel 13, Vers 3. Das ist keine direkte Antwort, aber das hat damit zu tun. Wenn wir nachher bei anderen Versen, werden wir es merken. Lukas 13, Vers 3, ich sage, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr auch alle so umkommen. Kapitel 13 ist überschrieben mit der Überschrift Ermahnung zur Buße. In Vers 1 fängt es an und in Kapitel 3 wird ganz deutlich gesagt, hier spricht Jesus, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Also Buße tun ist etwas, nach diesem Vers, etwas sehr Wichtiges. Wenn wir keine Buße tun, werden wir auch so umkommen, wie im Vorfeld diese Begebenheit uns geschildert wird. Buße tun. Wenn wir nicht Buße tun, werden wir umkommen. Matthäus 21, Vers 32. Matthäus Evangelium, Kapitel 21, Vers 32. Was ist rettender Glaube? Buße tun. Denn Johannes kam zu euch auf dem Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht. Hier wird zu den hohen Priestern und Ältesten vom Volk gesprochen. Denn Johannes kam zu euch auf dem Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren, die glaubten ihm. Und obwohl ihr es saht, tatet ihr dennoch später nicht Buße, dass ihr ihm auch geglaubt hättet. Hier geht also die Buße tun vor Glaube. Ihr tatet nicht Buße, weil wenn ihr Buße getan hättet, dann hättet ihr auch geglaubt. Also Buße tun und Glauben stehen ein bestimmtes Verhältnis zueinander, haben miteinander zu tun. Hier wird explizit zu den Hohenpriestern gesprochen und zu den Ältesten. Sie sahen Johannes den Täufer, der da kam auf dem Weg der Gerechtigkeit. Und ihr, die Ältesten, ihr glaubtet ihm nicht. Ihr habt also nicht dem Johannes den Täufer geglaubt. Die Zöllner und die Huren, die haben ihm geglaubt. Und obwohl ihr es saht, was haben sie gesehen? Was habt ihr gesehen? Was ist damit gemeint, nur obwohl ihr es saht? Könnte damit nicht auch gemeint sein, dass man das sieht, was auch in der Schrift geschrieben steht, wenn wir das jetzt lesen? Die Hohenpriester und die Ältesten haben den Täufer gesehen. Sie haben gesehen, dass sich die Zöllner und Huren, dass sie Buße taten und geglaubt haben, dass sie sich bekehrt haben. Das haben sie gesehen. Und obwohl sie das gesehen haben, haben sie selber keine Buße getan und haben nicht geglaubt. Aber könnte damit auch gemeint sein, wenn hier steht, und obwohl ihr es saht, dass nicht nur die Begebenheit damit gemeint ist, sondern wir sehen ja auch, was geschrieben steht. Wir sehen ja auch, was geschrieben steht und wir lesen es. Und obwohl wir es vielleicht sehen, könnte Gott ja auch zu uns sagen, obwohl du es gesehen hast, obwohl du es gelesen hast, hast du dennoch vielleicht auch nicht Buße getan oder gehört haben? Markus Kapitel 1, Vers 15, direkt zu Beginn des Markus-Evangeliums. Also hier in Matthäus haben wir gelesen, dass die Buße in direkter Verbindung mit Glauben gebracht wird. Und in Markus Kapitel 1, Vers 15, ist auch schwarz unterstrichen in meiner Bibel, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Hier wird auch die Buße direkt mit dem Glauben in Verbindung gebracht. Und interessant ist, und die Reihenfolge wird eigentlich hier ganz deutlich in den Versen, die wir gelesen haben. Die Reihenfolge wird deutlich. Erst Buße tun und dann glauben. Es geht ineinander über. Und das sollten wir auch heute. Dass wenn wir glauben an Jesus Christus und je mehr wir uns mit Christus, je mehr er in unserem Herzen wohnt und je mehr er Gestalt in uns sich entfaltet und je mehr wir mit Gott unser Leben leben, umso mehr wird uns ja auch unsere Sündhaftigkeit eigentlich bewusst. Viele Dinge legen wir ab, tun wir nicht mehr und wir gehen dann weiter mit Christus und wachsen weiter mit ihm. Wir werden immer Christus ähnlicher in unserem Glaubensleben. Und je mehr wir das werden, umso mehr wird uns auch immer wieder bewusst, was wir eigentlich falsch gemacht haben und was wir hätten tun können. Und da zählt die Buße eine wichtige Rolle. Also Buße tun ist ja auch nicht nur ein Akt, den man einmal tut. Ah, es tut mir leid, was ich getan habe. Ah, ich habe ein Leben gelebt früher so. Dann habe ich zu Christus gefunden. Ich lege mein altes Leben ab und lebe halt ein neues Leben mit Christus. Das ganze Christsein ist nicht eine Sache, die einmalig ist oder nur ein Akt, die wir in der Taufe ja öffentlich bezeugen, sondern Christsein bedeutet tagtäglich, immer wieder aufs Neue mit Jesus Christus, immer wieder zu ihm in Gebet kommen und auch immer wieder sagen, es tut mir leid, ich habe da einen Fehler gemacht. Und Gott wird uns immer mehr offenbaren, was wir eigentlich falsch gemacht haben. Und wenn es nur falsche Gedanken waren, es ist ja nicht immer die Tat oder unsere Beweggründe. Deswegen heißt ja unsere Lektion auch Haushalterschaft, Beweggründe des Herzens. Da will ja Gott ansetzen an unserem Herzen. Selbst wenn unsere Beweggründe jetzt gut sind und wir kommen in die Gemeinde und trotzdem machen wir ja immer noch Fehler. Aber Gott möchte, hat Geduld mit uns, er möchte uns immer mehr uns in seinem Bilde verwandeln, in das Bild Jesu Christi. Also Buße tun ist etwas sehr Wichtiges. Und jetzt möchte ich euch so einen Satz, das mal zusammenfassend. Wenn wir nicht viel behalten heute von dem, was wir vielleicht für uns mitnehmen, mit nach Hause, aber diesen Satz, nehmt ihn mit, behaltet ihn. Das ist ein wichtiger Satz. Buße tun, umkehren, umdenken. Das hat ja alles mit Buße tun zu tun. Umkehren, immer wieder aufs Neue, sich vom alten Weg wegwenden und immer wieder den neuen Weg beschreiten mit Jesus Christus. Jeden Tag aufs Neue. Umkehren, umdenken. Gott möchte uns einen anderen Sinn geben. Er möchte uns ja seinen Sinn geben. Den Sinn von Jesu Christi. Seine Beweggründe sollen unsere Beweggründe werden. Das alles hat mit Buße zu tun. Also Buße tun, umkehren, umdenken ist genauso wichtig für die Errettung wie der Glaube selbst. Buße tun ist genauso wichtig für die Errettung wie der Glaube selbst. Glaube an Christus ist ja auch die Grundlage unserer Gerechtigkeit. Das war die Überschrift einer Lektion, die wir in den letztes Jahr durchgenommen haben. Das haben wir in Galater Kapitel 2, Vers 16. Wir können es mal kurz aufschlagen. Dort in diesem Vers, ist ein langer Vers, wird dreimal über Glaube an Jesus Christus erwähnt. Dreimal. Galater Kapitel 2, Vers 16. Und der Glaube an Jesus Christus, das ist die Grundlage unserer Gerechtigkeit. Aber was bedeutet Glaube an Jesus Christus? Galater Kapitel 2, Vers 16. Es ist ein Geschenk. Dort lesen wir: Doch weil wir wissen, dass der Mensch nicht durch die Werke des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, haben auch wir an Jesus Christus geglaubt. Zweite Mal. Damit wir gerechtfertigt werden durch den Glauben an Christus. Dritte Mal. Und nicht durch Werke des Gesetzes, denn durch die Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerechtfertigt. Dreimal durch den Glauben an Jesus Christus. Man könnte auch übersetzen, wenn man von Glaube an Jesus Christus spricht, könnte man auch sagen, die Treue von Jesus Christus. Es ist seine Treue, es ist sein Glaube, der uns zugerechnet wird, den wir als Geschenk bekommen. Aber wenn wir in Korinther gelesen haben, wenn Paulus sagt, dass wir uns prüfen sollen und dass es wichtig ist, dass wir erkennen sollen, dass Christus in uns ist, dann wenn Christus in uns ist, dann ist es seine Gerechtigkeit, die ja in uns ist und zum Glauben wird. Also nicht nur, dass wir Menschen außerhalb bleiben, da ist Gott, hier ist der Mensch und ich glaube an ihn und seine Gerechtigkeit wird mir geschenkt. Das ist nicht ganz falsch, aber das Evangelium geht viel tiefer, dass dieser Gott, an dem ich glaube, in meinem Herzen wohnen möchte. Christus in mir durch den Heiligen Geist. Und dann ist es sein Glaube, der in mir ist, weil Christus ist ja dann in mir. Dann ist es sein Glaube und seine Treue, die in mir wachsen will und in mir mein Christleben sein, mein Leben leben will. Verstehen wir das? Christus in mir, dann ist seine Gerechtigkeit in mir. Aber wenn Christus außerhalb von mir bleibt, dann nützt mir seine Gerechtigkeit auch nichts. Wenn mein Glaubensleben, wenn ich dann mein Leben nicht verändern lassen möchte. Also Christus in mir, es ist wirklich der Schlüssel. Dann ist es auch seine Gerechtigkeit und seine Treue, die Christus gehabt hat, wird in mir zur Wirklichkeit. In Römer möchte ich mit euch einen Vers lesen. Und da kommt es darauf an, welche Übersetzung wir jetzt haben. In der englischen King James wird es so übersetzt und in meiner Lutherbibel auch. Ich habe aber die neue Lutherbibel, die ist nah an dem Text von 1912, aber ist neu bearbeitet worden, sprachlich, aber hat inhaltlich vom Textgebrauch gibt es genau das wieder, was die Lutherbibel von 1912 wiedergegeben hat. Sind halt nur modernere Wörter eingesetzt, anstatt diesen altdeutschen Wörtern, die damals Martin Luther verwendet hat. Und hier gibt es einen ganz wichtigen, ganz interessanten Vers in Römer Kapitel 3. Römer Kapitel 3. Also Glaube an Jesus Christus oder die Treue von Jesus Christus. Halten wir das mal fest und lesen jetzt mal in Römer Kapitel 3, Vers 26. Römer Kapitel 3, Vers 26. Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der den Glauben Jesu hat. Also es wird der gerechtfertigt, der den Glauben Jesu hat, nach meiner Lutherbibelübersetzung jetzt, 1912. In den meisten anderen, ich weiß nicht, welcher Bibel ihr jetzt gerade aufgeschlagen habt, wird sehr wahrscheinlich stehen, der aus dem Glauben Jesus Christus ist oder der den Glauben an Jesus Christus hat. So steht es bei euch sehr wahrscheinlich, der den Glauben an Jesus Christus hat. Steht es bei euch, ne? Der den Glauben an Jesus Christus hat. In der Bibel, in der neuen Luther, die ich hier habe, steht, der den Glauben Jesus hat. Also nicht den Glauben an Jesus Christus hat, sondern der den Glauben Jesu hat. Demnach muss ich also den Glauben haben, den Jesus hat. Also welchen Glauben hat Jesus Christus gehabt? Welchen Glauben hat Jesus Christus gehabt? Was hat er für einen Glauben gehabt? Also richtig einen großen Glauben, ne? Können wir doch eigentlich, also unvorstellbar, ne? Welchen Glauben doch Jesus Christus hat, welche Verbindung er mit seinem Vater gehabt hat. Diesen Glauben möchte Gott, dass wir den haben. Und den können wir nur dann haben, wenn auch Christus in uns ist. Also der den Glauben Jesus hat, oder man kann übersetzen, der aus dem Glauben Jesus ist. aus diesem Glauben sein, aus diesem Glauben schöpfen. Jetzt wird es ein bisschen praktischer. Glauben ist eigentlich das Verb, hat die gleiche Wurzel wie das Wort Vertrauen. Glauben hat das Verb, Glauben stammt aus der gleichen Wurzel wie das Wort Vertrauen. Und da können wir es eigentlich auch ein bisschen besser verstehen. Wenn ich Gott vertraue, dann kann es ja auch Vertrauen, ja wie entsteht Vertrauen? Das kann ja nur dann entstehen, wenn es eine Beziehung gibt zwischen mir und jemandem. Man lernt sich kennen, das Vertrauen wächst, weil man Erfahrungen mit demjenigen macht. Und so möchte es Gott auch mit uns haben, wenn wir an Jesus Christus glauben, was ist rettender Glaube? Und wenn ich meinen Glauben auch lebe, wenn ich das praktiziere an das, was ich glaube, dann mache ich ja Erfahrungen mit Gott. Und dann kann ich irgendwann mal sagen, Mensch, da kam ich mal in die Situation in meinem Leben, da ist das und das passiert. Und dann habe ich gebetet und da hat Gott mir geholfen. Weil ich kenne meinen Gott, ich kenne ihn persönlich, meinen Gott. Ich kann ihm vertrauen. Das ist auch was viele in anderen Religionen eigentlich vermissen, dass sie ihren persönlichen Gott, an den sie glauben, gar nicht kennen. Wir können wirklich sagen als Christen, ich kenne Gott. Und das ist etwas Unvorstellbares. Gott, der Schöpfer, der alles in seinen Händen hält, der alles geschaffen hat, den können wir persönlich kennen. Er ist uns so nah, dass er in unserem Herzen wohnt. Und wenn wir mit ihm leben, dann machen wir Erfahrungen. Wunderbare Erfahrungen, wo wir sagen können, Gott hat mein Gebet erhört. Da hat Gott mir geholfen. Da ist die Schwester oder Bruder XY ist wieder gesund geworden und. Wir kennen viele solche Erfahrungen. Das ist das Wunderbare, dass in unserem Glaubensleben das Vertrauen, das wächst ja dann auch, unser Vertrauen. Das ist etwas Wunderschönes, dass wir Gott in unserem Leben mit einbeziehen, dass wir ihm vertrauen können. Ich komme langsam zum Ende, aber das Ende ist das Wichtigste jetzt. Was ist rettender Glaube? Es kommt, der entscheidende Punkt kommt jetzt, dass wir wirklich verstehen, was rettender Glaube eigentlich bedeutet und wann rettender Glaube in unserem Leben auch wirklich, ich sag mal, existent werden kann. In Lukas Evangelium, Kapitel 19, Vers 14. Wir kommen jetzt zum Höhepunkt, zu dem Wichtigsten, was uns die Frage beantwortet, was ist denn rettender Glaube? Oder wie kann ich rettenden Glauben in meinem Leben Wirklichkeit werden lassen? Kapitel 19, Vers 14, Lukas Evangelium. Ich lese aber ab Vers 11, überschrieben mit der Überschrift von den anvertrauten Funden. Hier geht es auch um etwas, was uns anvertraut wurde. Hier sind wir bei der Haushalterschaft, Lektion. Während sie alle das hörten, fuhr er fort und erzählte ein Gleichnis, weil er nah bei Jerusalem war. Denn sie meinten, das Reich Gottes würde sofort offenbar werden. Und sagte, ein vornehmer Mann zog in ein fernes Land, um dort die Königswürde im Empfang zu nehmen und dann wieder zurückzukommen. Stellt euch mal die Frage oder beantwortet für euch mal selbst die Frage, wer ist dieser vornehme Mann, der in ein fernes Land zieht, um dort die Königswürde im Empfang zu nehmen? Wer ist das? Ich möchte es jetzt nicht sagen. Die Frage kann sich jetzt jeder selbst im Stillen vielleicht mal beantworten. Also, ein fremder Mann zog in ein fernes Land, um dort die Königswürde in Empfang zu nehmen und dann wieder zurückzukommen. Er berief 10 seiner Diener, wer sind jetzt die Diener, und gab ihnen 10 Pfunde und sagte zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Haushalterschaft. Jesus Christus hat uns Dinge anvertraut, damit wir handeln sollen. Wir sind ja seine Jünger, wir sind ja seine Nachfolger, wir glauben ja an ihn. Und dann kommt der entscheidende Vers, in Vers 14. Seine Bürger, hier wird von den Bürgern gesprochen, wir sind ja auch Kinder Gottes, wir sind ja auch Bürger, wir wollen ja Bürger werden im Reiche Gottes, aber das fängt ja hier schon auf Erden an, in unserem Leben. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen diesen nicht als König über uns. Das ist der springende Punkt. Wenn ich als Christ Ja sage zu Jesus Christus und an ihn glaube, aber sage, dass ich nicht will, dass dieser Jesus Christus König in meinem Leben ist, mit anderen Worten, dass er der Herr ist in meinem Leben, wenn ich das nicht akzeptiere, dann kann er auch nicht mein Erretter sein. dann ist mein Glaube umsonst. Wenn ich an Jesus Christus glaube und nicht akzeptiere, dass er der König und der Herr in meinem Leben ist, dann ist mein Glaube umsonst. Erst wenn ich das akzeptiere, dass Jesus Christus, an dem ich glaube, mein Herr ist und mein König ist, und denk mal drüber nach, was das für Konsequenzen hat. Wenn ich das akzeptiere, dass Jesus Christus mein König ist und mein Herr ist, dann werde ich auch das tun, was er mir gesagt hat, was er mir in seinem Worte sagt. Dann werde ich auch ein guter Haushalter sein, dann werde ich in Kleinen treu sein, dann werde ich in Großen treu sein. Ich werde diesen Weg beschreiten, den Weg, den Gott gegeben hat für uns zur Errettung. Und wenn ich das akzeptiere, dann habe ich auch Heilsgewissheit. Zuerst Herr und dann Retter. Haben wir auch Bibelstellen. Ich möchte noch einen mit euch lesen in Thessalonicher 5,23. Hier wird es nicht direkt so gesagt, aber mit anderen Worten eigentlich. Es gibt viele solcher Texte. Ich möchte nur einen jetzt lesen mit euch, in 1. Thessalonicher 5,23. 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer Geist soll ganz mit Seele und Leib untadelig bewahrt werden bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Was hier alles drinsteckt in diesem Vers. Heilige euch durch und durch. Wir sollen geheiligt werden durch und durch. Euer Geist soll ganz mit der Seele und mit dem Leib untadelig. Was bedeutet untadelig bewahrt werden? Das ist alles bis Jesus Christus wiederkommt. Das heißt, wir können eigentlich letztendlich alles an schlechten oder an sündhaften oder an verschiedenen schlechten Neigungen oder schlechten Denken, können wir eigentlich alles ablegen. Es liegt nur an uns, welche Beziehung wir mit Jesus Christus haben. Jesus Christus ist also nicht nur gekommen, um uns von der Verdammnis zu erretten, damit wir, wenn wir in den Glauben, nicht verloren sind und ein schlechtes Leben führen können, sondern Jesus Christus ist gekommen, um uns von der Verdammnis zu erlösen, um uns auch zu erretten von unseren Sünden, von unseren schlechten Neigungen. Weil hier steht ja ganz deutlich, bis zur Wiederkunft, also bis Jesus überhaupt wiederkommt, bis dahin soll ich untadelig, was bedeutet untadelig nach diesem Vers? Ich höre das manchmal, dass immer Christen auch sagen, ja, ich bin Sünder, ich werde immer Sünder bleiben. Ich glaube ja an Christus und dann ist ja alles in Ordnung. Das ist falsch. Das ist nur die halbe Wahrheit. Wer uns das predigt, der predigt uns nicht die Wahrheit. Ich kann nicht so bleiben, wie ich bin. Ich kann so, wie ich bin, zu Christus kommen, aber ich muss nicht so bleiben. Ich soll nicht so bleiben, wie ich bin, wenn ich zu Christus gekommen bin. Weil er möchte, dass wir uns ganz, mit ganzer Seele, ganzem Leib ihm hingeben und dass wir uns von ihm reinigen lassen, erretten lassen. Und das geht aber nur dann, wenn wir ihn auch als Herrn akzeptieren. Wenn ich also zu 100% Jesus Christus in meinem Herzen lasse, dann bin ich mir meines Heils gewiss und dann macht er mich auch gesund. Dann nimmt er mir auch all meine schlechten Neigungen und Sündhaftigkeiten, nimmt er dann auch hinweg. Wenn ich es aber nicht zulasse, ihn also nicht zulasse als meinen Herrn, dann kann er mich auch nicht davon erlösen und erretten. Und dann hat sich mein Glaube nicht bewährt. Wäre Jesus Christus, denken wir mal so drüber nach, wäre Jesus Christus nur ein Retter von der Verdammnis, für die, die noch in der Sünde verliebt sind, dann wäre Jesus Christus ja ein Diener der Sünde und würde ihre Verdorbenheit und Rebellion gegen Gott unterstützen. Versteht ihr? Das ist doch einfach eigentlich. Wenn ich an Christus glaube und trotzdem noch in meiner Sünde verliebt bin und sage, ja, ich glaube an Christus, jetzt bin ich errettet, aber kann ja weiter so leben, wie ich eigentlich möchte. Wenn das so wäre, dann wäre Jesus Christus ja ein Diener der Sünde. Und der Rebellion gegen Gott würde er ja dann unterstützen. Das ist nicht das Evangelium. Wenn ich zu Christus komme, muss ich ihn als Herrn akzeptieren. Und dann, wenn er erst der Herr ist, das heißt, dann hat er Besitz von mir, wenn er der Herr ist, wenn ich sein Sklave bin, in dem Sinne. Sonst mache ich mich zum Sklaven für den anderen, wenn ich das nicht tue. Ich habe ein Zitat, das hatte ich vorhin ganz vergessen. Ich habe hier noch ein. Nein, das fängt jetzt an. Das ist das Zitat von Ellen G. White. Da habe ich eine Kopie gemacht von der Lektionsseite, Seite 50 vom Juli, Mittwoch, der 19. Juli. Es ging um Gehorsam des Glaubens, wurde das Thema behandelt. Aus der Lektion, das sind nicht meine Worte. So habe ich mir so ein paar Sachen angestrichen und die möchte ich euch gerne mal vorlesen. Das war, wo wir auch vorhin drüber gesprochen haben. Glaube hat auch was mit Vertrauen zu tun. Also Gott in meinem Leben Wirklichkeit werden lassen, mit ihm Erfahrungen machen. Da heißt es, eine sorgsame Untersuchung der Heiligen Schrift zeigt, dass Glaube nicht nur Erkenntnis über Gott einschließt, also nicht nur die Erkenntnis darüber. Meine Mutter hat die Erkenntnis von dem, was in der Bibel steht. Ja, sie glaubt auch an einen Gott, aber sie hat mit ihm nichts zu tun. Also eine sorgsame Untersuchung der Heiligen Schrift zeigt, dass Glaube nicht nur Erkenntnis über Gott einschließt, sondern auch eine mentale Zustimmung oder Annahme dieser Erkenntnis. Ich muss ihm also auch mental zustimmen. Ich muss sagen, ja, und ich muss es auch annehmen. Doch eine intellektuelle Zustimmung zum Evangelium reicht nicht aus. Eine intellektuelle Zustimmung zum Evangelium reicht nicht aus. Das sagt die Lektion. Denn auch die Dämonen glauben. Wahrer Glaube prägt auch den Lebensstil. Jetzt könnte man stundenlang weiter predigen. Was bedeutet Lebensstil? Ne? Also wenn ich doch an Gott glaube, prägt das ja auch mein Lebensstil, mein Leben. Da zählt Ernährung mit dazu, was schaue ich mir an, was höre ich und. Das sind viele Dinge. Also Lebensstil ist ganz wichtig. Weiter heißt es, wahrer Glaube beeinflusst das ganze Leben eines Menschen, nicht nur den Verstand. Hier geht es um Hingabe. Da heißt es dann, der Glaube schließt die Hingabe an unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus ein. Interessant ist, was hier in der Lektion steht. Hier steht als erstes, der Glaube schließt die Hingabe an unseren Herrn. Also als erstes Herr und Erlöser. Das steht in der Lektion. Hier steht nicht nur, unser Glaube schließt die Hingabe an unseren Erlöser, sondern steht an Herrn und Erlöser. Also Herr und Erlöser. Viele wollen ja Jesus Christus als ihren Erlöser annehmen. Ich will ja nicht verloren gehen. Das ist so die Frage am Anfang. Warum glaubst du? Ja, ich glaube, ich möchte nicht verloren gehen. Ich akzeptiere Jesus als meinen Erlöser. Ich glaube an ihn, ich möchte nicht verloren gehen. Aber wenn ich dann so mein Leben weiterlebe und ihn nicht als Herrn akzeptiere, dann haben wir das Problem. Also ich muss auch akzeptieren, wenn Jesus Christus mich erlöst, muss ich auch akzeptieren, dass er mich erlöst in meinem jetzigen Leben, jetzt, in dem Augenblick und morgen und übermorgen, in den nächsten Stunden. Mich frei macht von dem, was mich bedrückt, was mich zur Sündhaftigkeit vielleicht verleitet. Gedanken, alles andere. Und das ist ja natürlich auch ein Prozess. Ich will jetzt auch nicht sagen, das muss von heute auf morgen passieren, sondern es ist ja ein Prozess. Ein Prozess, der ja fortwährend geht. Dass wir es anstreben, das ist das Wichtige. Also, Herrn und Erlöser. Und dann heißt es zum Schluss, zum Glauben gehört daher genauso das, was wir tun, wie wir leben und auf wen wir vertrauen. Wie das, was wir für wahr halten. Das alles schließt Glaube mit ein. Und ich glaube, jetzt spätestens haben wir ein anderes Bild von dem eigentlich, was Glauben ist. Nicht irgendwie eine, ja, ich glaube, sondern das hat viel mehr was mit unserem Leben zu tun. Wo Gott wirklich in unserem Leben eintreten möchte. Ich würde es in einem Satz zusammenfassen und dann noch ein Zitat vorlesen und dann zum Ende kommen. Also wir können nicht Jesus Christus als unseren Retter und Erlöser annehmen und gleichzeitig Jesus als Herrn ablehnen. Nur wenn wir Jesus als unseren Herrn in unserem Leben annehmen und akzeptieren, kann er unser Erlöser und Retter sein. Nur wenn wir ihn als unseren Herrn annehmen und akzeptieren, kann er unser Erlöser und unser Retter sein. Nur dann. Ich hatte die Predigt schon fertig. Das war letztes Jahr im Sommer. Und da saß ich mit meiner Familie am Essenstisch. Meine Frau hat eine Andacht gehalten. Das war kurz nachdem ich die Predigt fertig hatte. Und da hat sie aus dem Buch Maranatha hat sie vorgelesen. Und da habe ich gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt hast du die Predigt gerade fertig. Das ist ja kein Zufall. Dann liest meine Frau uns am Familientisch diesen Text vor aus dem Buch Maranatha. Und ich möchte euch so ein paar Dinge daraus vorlesen. Also mich hat es ja wirklich von den Socken gehauen oder von, weiß nicht, so ungefähr. Versteht ihr, was ich meine? Ne? Da heißt es dann, kein einziger von uns wird das Siegel Gottes empfangen, solange unser Charakter auch nur einen Flecken aufweist. Das sind meine Worte, das sind Worte von Ellen G. White aus dem Buch Maranatha. Es war der 20. August. Es bleibt uns überlassen, unsere Charakterschwächen loszuwerden. Da haben wir ja gerade darüber gesprochen. Wenn Jesus Christus der Herr ist in meinem Leben, dann können diese Charakterschwächen, kann ich sie loswerden. Ich muss sie nicht behalten und warten, ja, erst wenn Jesus Christus wiederkommt, dann werde ich ja verwandelt und dann ist ja alles okay. Es ist ja der Charakter, den wir mitnehmen. Unser Körper geht wieder zur Erde, von der wir geformt sind. Aber unseren Charakter nehmen wir ja mit und jetzt gilt es ja, unseren Charakter daran zu arbeiten, mit Hilfe Jesus Christus. Ich finde es schön, dass sie hier diese Charakterschwächen betont. Ich habe es in meiner Predigt jetzt nicht das Wort Charakterschwäche benutzt. Aber hier wird uns das auch wieder deutlicher. Also es bleibt uns überlassen, unsere Charakterschwächen loszuwerden und den Seelentempel von jeder Verschmutzung zu reinigen. Dann wird der Spätregen auf uns fallen, wie damals der Frühregen auf die Jünger fiel. Was unternehmt ihr, Brüder, um euch vorzubereiten? Es geht also darum, sich vorzubereiten. Wer sich mit der Welt vereint, wird von der Welt geprägt. Da haben wir Lebensstil. Und bereitet sich auf das Mahlzeichen des Tieres vor. Die Menschen, die sich selber misstrauen, sich vor Gott demütigen und ihre Seele reinigen, indem sie der Wahrheit gehorchen, bekommen die Prägung vom Himmel und bereiten sich vor, das Siegel Gottes an der Stirn zu empfangen. Wenn das Dekret verabschiedet ist und der Stempel aufgedrückt wird, dann wird ihr Charakter in aller Ewigkeit rein und fleckenlos bleiben. Jetzt ist die Zeit der Vorbereitung. Das Siegel Gottes wird niemals auf die Stirn eines unreinen Mannes oder einer unreinen Frau gedrückt werden. Es wird niemals auf der Stirn der ehrgeizigen, in die Welt verliebten Männer oder Frauen geprägt werden. Es wird niemals auf die Stirn verlogener und unaufrichtiger Männer oder Frauen gesetzt werden. Alle, die das Siegel empfangen, müssen fleckenlos vor Gott stehen, Kandidaten für den Himmel. Es ist dein Wunsch, dich vorzubereiten. Möchtest du dich heute ab jetzt vorbereiten in deinem Leben auf die Wiederkunft Jesu Christi? Möchtest du im Himmel sein? Liebst du Jesus Christus? Akzeptierst du, dass Jesus Christus der Herr in deinem Leben ist, wird und auch jetzt sein möchte? Es ist dein Wunsch. Amen.